Ihr dürft mit mir den Judasbrief wieder öffnen. In unserer Predigtreihe durch Judas kommen wir heute zu den Versen 5 bis 7. Wir treffen uns ja als Christen hier jeden Sonntag, vielleicht noch zur Bibelstunde, zur Gebetsstunde. Wir treffen uns so oft, weil wir ja von unserem Herrn Jesus Christus hören wollen. Ja, weil wir wissen, allein in ihm haben wir die Vergebung unserer Sünden. Er ist unser Friede. Er ist uns wirklich unser ganzes Leben. Ja, allein durch ihn können wir zu Gott kommen. Allein in ihm haben wir Hoffnung. Allein für ihn wollen wir auch leben, weil er unser, ja, weil er einfach so ein herrlicher Gott ist. Und so treffen wir uns wirklich, weil es um ihn gehen soll. Aber jetzt stellt euch mal vor, es würde jemand hier reinkommen, würde jetzt die Tür aufmachen, würde mit einer Pistole hier reinkommen und würde uns, würde dich bedrohen und sagen, verleugne Jesus Christus. Das wäre eine ziemlich offensichtliche Form der Versuchung, oder? Also da müssten wir jetzt nicht lange überlegen, Vielleicht wäre das ja nicht so schlimm oder irgendwas. Also ich denke, das wäre dann wirklich ziemlich schnell klar, um was es gehen würde. Das würde jeder Blinde dann merken. Aber der Satan, der hat auch noch andere Methoden, die meist viel schwerer zu erkennen sind. Aber es geht um das gleiche Ziel. Er will entweder Christen davon abbringen, dass sie ja wirklich diese Freude im Herrn haben, dass sie Gott zur Ehre leben können. Oder will auch, wenn hier Leute sind, die noch keine Christen sind, will sie davon abhalten, ja, dass sie zu Christus sich wenden. Und da hat er unterschiedliche Methoden. Bei uns in unserem Land ist es meistens nicht so, dass jemand mit der Pistole kommt. Aber er hat andere Methoden. Der Daniel und seine Freunde, die haben beide Versuchungen Satans erlebt. Wenn wir zum Beispiel in Daniel 3 schauen, ja, da sehen wir, der König Nebukadnezar, er hat ein großes Standbild bauen lassen und wollte, dass jeder dieses Standbild verehrt. Und als dann alle sagen wir, Könige oder Fürsten von den Königreichen, die er beherrscht hat, als alle da waren, da hat er alle gesagt, so, und jetzt verbeugt euch vor diesem Standbild. Ja, und wollte damit seine eigene Macht demonstrieren. Und wer hat sich nicht verbeugt? Daniel, seine drei Freunde. Also Daniel sicherlich auch nicht, aber von ihm lesen wir nichts. Aber diese drei haben sich nicht verbeugt. Ja, das war für sie völlig klar. Das wäre wie wenn hier einer wirklich mit der Pistole reinkommen würde. Es war für sie völlig klar, das können wir nicht machen. Und dann werden sie zu Nebukadnezar, zum großen König, der die halbe Welt beherrscht hat damals, werden sie zu ihm zitiert und er sagt, warum kniet ihr euch nicht nieder vor meinem Standbild? Sie sagen, Nebukadnezar, du magst der König über die ganze Welt sein, völlig egal, wir gehören zu dem König, dem das ganze Universum gehört. Und wir werden uns niemals vor deinem Standbild niederbeugen. Überleg mal, was du da von uns verlangst. Wir werden doch sowas nicht tun. Und völlig egal, ob Gott uns retten wird oder nicht, wir werden es nicht tun. Wir werden dann in den Feuerofen geworfen, aber wir wissen, Gott bewahrt sie. Wenn wir dann aber zu Daniel 6 blättern, da sehen wir ein bisschen eine ähnliche Situation, aber eine andere Methode Satans. Da wird der Daniel versucht. Es war, als Daniel schon alt geworden war, da war er einer der führenden oder einer der Mächtigen im Land, der den König beraten hat, der über ganze Gebiete gesetzt war und viele, viele waren da neidisch auf ihn. Ja, andere, die auch viel Macht hatten, aber gemerkt haben, der Daniel, der hat irgendwoher Hilfe, die haben gemerkt, der wird noch über uns gesetzt, ja, und dann haben wir weniger Macht. Und sie haben beim König, hatten sie dann einen Plan, zum König zu gehen, weil sie wussten, der Daniel, der betet immer zu seinem Gott. Und die hatten den Plan, zum König zu gehen, haben sie dann auch gemacht und haben gesagt, König, du bist doch der König über allem. Es soll 30 Tage lang, soll man nur dich um etwas beten dürfen. Zu keinem Gott soll man beten dürfen, allein zu dir. Weil du bist doch der König, du bist doch wie Gott. Und der König fühlte sich natürlich geehrt und hat gesagt, ja, das machen wir so. 30 Tage darf man zu niemandem beten, außer zu mir. Daniel hat es mitbekommen. Ja, sein Leben war jetzt nicht bedroht. Es war ja nur, dass er mal 30 Tage, ja, einen Monat lang nicht beten durfte. Also, eigentlich nicht so schlimm, oder? Also, mal nicht beten. Oder er hätte ja leise beten können, sodass gar niemand aufgefallen wäre. Ja, vielleicht nachts, wenn er in seinem Bett liegt, keiner bekommt es mit. Oder selbst tagsüber, irgendwo, ganz für sich allein. Aber er hat gemerkt, wenn ich das jetzt mache, ja, jeder weiß, ich bete dreimal am Tag zu meinem Gott. Und ich habe auch so viel, ja, Erfolg in den Dingen, weil ich zu Gott bete. Und das weiß jeder, dass das von Gott kommt, von meinem Gott. Wenn ich jetzt nicht bete, wie ich es immer gemacht habe, dann verleugne ich damit meinen Gott. Und er hat diese Hinterlist, dieses Schleichende erkannt. Ihm hat keiner die Pistole auf die Brust gesetzt. Aber es war heimlich und verführerisch, haben sie ihm letztlich doch die Pistole auf die Brust gesetzt. Aber er wollte seinen Gott nicht verleugnen. Und wie immer, er geht in sein Zimmer, hat wie immer die Fenster offen und betet laut, dreimal am Tag. Und natürlich, die Leute stürzen gleich rein, weil sie darauf gewartet haben, verklagen ihn. Und er wird in die Löwengrube geworfen. Aber wir wissen, Gott bewahrt ihn auch da, auch wenn es nicht immer so ist. Das heißt nicht, dass wir immer bewahrt werden, wenn wir sowas machen. Aber doch, in dem Fall hat Gott sich dazugestellt. Und letztlich werden die Ankläger dann reingeworfen. Ja, das Schicksal der Ankläger wird uns hier berichtet. Heute im Text von Judas geht es auch um das Schicksal, und zwar von denen, gegen die der Judas schreibt. Ja, gegen die Irrlehrer, die auch nicht so offensichtlich in die Gemeinde kamen, sondern listig, heimlich haben sie sich eingeschlichen. Und anhand von drei Beispielen erklärt er uns oder warnt er uns, das ist wirklich eine Warnung dieser Text heute, warnt er uns vor dem Schicksal vor Irrlehrern und von denen, die darauf hören. Und da sehen wir zuerst mal in Verse 5 bis 7 seine Reaktion auf diese Irrlehrer, wie der Judas jetzt reagiert. Und dann im zweiten sehen wir noch die drei Warnungen aus dem Alten Testament. Aber ich lese nochmal uns im Judasbrief, ich lese von Vers 3 an, aber der Predigtext ist Vers 5 bis 7 dann. Judas, Vers 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ich will noch beten. Vater,
Danke dir so, dass ich durch Jesus Frieden habe mit dir, dir, dem allmächtigen Gott. Und Herr, deswegen ja, will ich doch dir zur Ehre leben, weil du so ein guter Gott bist. Aber Herr, da bitte ich dich heute, ja, dass wir uns alle auch warnen lassen, ja, vor dem, wo der Judas uns warnt. Schenke du, Herr, ja, mir da gute Worte. Leite, Herr, durch deinen Geist jeden Einzelnen hier, ja, dass dein Wort es an ihm wirkt, was du willst, Herr. So dass wir alle Jesus Christus, ja, lieben. Und wenn wir ihn lieben, ihm treu sind und auf nichts anderes hereinfallen, niemand anderem folgen als allein ihm, dem Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Vielen Dank dir dafür, Vater, für dein Wort. Wirke da jetzt bitte an uns. Danke dir dafür. Amen.
Irrlehrer waren ja schon immer die größte Bedrohung für die Gemeinde. Ja, äußere Bedrohungen wie Verfolgung, zum Beispiel in Daniel 3 oder wie ich es gemeint habe, jetzt mit der Pistole oder so, so äußere Bedrohungen, die sind schlimm. Ja, aber von Wunden der Verfolgung, die sind, ich will es nicht herunterspielen, aber sie sind trotzdem nur am Körper und haben keine ewigen Folgen. Irrlehren, die haben ganz gewiss ewige Folgen, weil wenn ich ein Leben lang an einen falschen Jesus glaube, dann werde ich nicht gerettet. Dann muss ich die Konsequenzen meiner Sünden selber tragen und nicht er trug sie, weil ich habe an einen falschen Jesus geglaubt. Und die schlimmsten Irrlehren, die kommen meistens nicht irgendwo von außen, dass man sagt, ja, irgendwelche anderen Religionen seien die schlimmen Irrlehren. Nee, also auch wenn sie auch falsch sind. Aber das sind nicht die schlimmen, verführerischen Dinge, sondern Irrlehren kommen meistens aus der Gemeinde, aus unserer eigenen Mitte. Und deswegen sind sie so gefährlich. Sie werden von Leuten verbreitet, die sich selber Christen nennen, das aber gar nicht sind. Und die kommen oft heimlich reingeschlichen und verdrehen nur so ein bisschen. 95% von dem, was sie sagen, stimmt. Aber diese 5%, ja, das ist anscheinend am Anfang so wenig zu sein. Aber wenn ich das immer weiter verfolge, geht es doch immer weiter auseinander. Und wenn ich da hinten ankomme, dann bin ich schon 5 Meter auseinander, wo es hier nur 1 Grad war. Und das hat auch der Judas gemerkt und hat deswegen diesen Brief hier geschrieben, um die Christen zu warnen und aufzufordern, ein für alle Mal für diesen Glauben zu kämpfen. Eine markante Sache von diesen Leuten, von diesen Gottlosen, die in die Gemeinde reinkamen, war, dass sie die Gnade von Gott missbraucht haben und trotz der Gnade gesündigt haben. Ja, die Gnade von Gott hat sie nicht dahin geführt, dass sie dankbar sind und in ein heiliges Leben dann gelebt haben, sondern die Gnade hat sie dahin geführt, dass sie gesagt haben, wenn Gott gnädig ist, dann lasst uns doch sündigen. Und das Zweite war, dass sie Jesus als alleinigen Gebieter ablehnten. Das war ja, in der letzten Predigt dran und im heutigen Text geht es um ihr Schicksal und um das Schicksal von allen, die sich darauf einlassen. Und deswegen ist es ein warnender Text. Lass uns zuerst aber zur Reaktion von Judas lass uns die anschauen, nämlich im ersten Teil von Vers 5. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern. Seine Reaktion darauf ist, dass er der Gemeinde schreibt. Er schreibt der Gemeinde eine Erinnerung, schreibt der Gemeinde eine Warnung. Er schreibt nicht an die Irrlehrer, weil man kann nicht verhindern, dass es Irrlehrer gibt. Gott lässt auch das zu. Aber was man verhindern kann, ist, dass man auf sie hört. Und was man verhindern kann, ist, dass sie sich in der Gemeinde einnisten können. Und deswegen schreibt er hier an euch, ja, an die damaligen Christen. Aber wir wissen, es ist Gottes Wort, das genauso für uns heute gilt. Deswegen gilt es auch für dich und für mich.
Und dann lenkt er unseren Blick aufs Alte Testament, um uns beispielhaft zu zeigen, durch diese Erinnerung, was mit solchen Leuten passiert. Weil wir wissen, 1. Korinther 10 sagt, dass uns all diese Dinge, also im Alten Testament, die ganzen Geschichten, die wir da lesen, dass sie uns als Vorbild dienen, sodass wir eben auch nicht auf falsche Wege gehen. Aber der Judas sagt, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern. Also er hat gar nicht den Anspruch, dass er jetzt was Neues schreibt. Nein, er will auch die Dinge, die sie schon wissen, will er ihnen trotzdem nochmal sagen. Es ist ja oft, wenn man so am Anfang vom Glauben ist oder auf einmal durch irgendwas so Gottes Wort anfängt zu verstehen, dann lernt man richtig viel Neues, oder? Dann denkt man, wow, ich lerne gerade so viel, dass ich kann es mir gar nicht alles merken, lernt wieder Neues, vergisst schon wieder andere Dinge, das überwältigt einen richtig. Aber je länger man im Glauben ist oder je länger man auch ja, dass das Wort Gottes dann wirklich versteht, desto weniger Neues kommt dazu. Also auch immer wieder, weil Gottes Wort ist unerschöpflich und trotzdem, es ist nicht immer unbedingt was Neues, was man lernt. Es wird mit der Zeit weniger, weil man ja schon vieles auch weiß und es ist auch gut so. Es ist gut, wenn wir jedes Mal wieder erstaunt drüber sind und uns freuen, dass Jesus Christus die Sünden von uns wegnahm, am Kreuz dafür starb. Es ist gut, dass es uns jedes Mal wieder neu ergreift. Aber ich sollte nicht morgen früh aufwachen und was, Jesus starb für mich? Habe ich noch nie gehört. Das war jetzt ganz Neues für mich. Das wäre traurig. Ja, also es ist gut, dass uns Dinge nicht mehr immer neu sind. Deswegen ist es aber auch gut oder hilfreich, wenn man in die Gemeinde geht und nicht immer nur erwartet, dass man heute was völlig Neues mitbekommt, weil man irgendwie neugierig ist, irgendwas völlig Neues zu erfahren. Ja, das ist nicht die richtige Haltung, jetzt eine Predigt auch. Oftmals ist wirklich ein Erinnern, sodass man nicht vergisst und sodass gewisse Dinge auch gefestigt werden. Lass uns da mal kurz in den Philipperbrief reinschauen. Schlag mal mit mir Philipper 3, Vers 1 auf. Das schreibt uns der Paulus auch sowas. Philipper 3, Vers 1. Heißt es, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Paulus sagt auch, ich schreibe euch eigentlich immer wieder dasselbe. Aber für euch bedeutet es, dass ihr fest werdet. Das ist das Ziel davon. Oder 2. Petrus. Sagt man noch 2. Petrus 1 auf. Ja, das Kapitel 2 im 2. Petrus ist ja fast parallel zum Judasbrief. Aber im Kapitel 1, Vers 12 und 13 heißt es, deshalb will ich Sorge tragen, euch an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und bei der euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, also solange er in diesem Körper ist, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Er sagt, ihr wisst das alles. Und ihr seid sogar darin gefestigt in dieser Wahrheit. Ja, man muss es nicht nur hören, bis man gefestigt ist und dann kann man zu höheren Dingen übergehen. Nee, die Dinge sollen immer wieder gehört werden, weil wir die Erinnerung brauchen, dass es immer wieder auferweckt wird. Weil wir Menschen, wir sind einfach träge, das geht bei uns in Vergessenheit, beziehungsweise wir werden täglich mit so vielen Dingen, die auf uns einströmen, beeinflusst. Da braucht es immer wieder
diesen Gegenpol, die Beeinflussung von Gottes Wort. Deswegen, Gottes Wort wird dir nicht immer neu. Auch wenn es manchmal wirklich so ist und ist dann auch schön. Aber es muss dir nicht immer neu werden. Aber jedes Mal trotzdem, wenn man es liest oder hört oder darüber redet, dann wird es tiefer. Und wenn es tiefer wird, dann wirkt es in uns ein tieferes Vertrauen an Gottes Wort und somit an Gott selber und dadurch einen tieferen Glauben. Und wir können Gott mehr vertrauen, mehr auf seine Zusagen vertrauen. All diese Dinge. Es bewirkt einen festeren Glauben. Deswegen, eine Erinnerung ist gut. Lass dich immer wieder erinnern. Es muss nicht immer was Neues sein. Und der Judas sagt jetzt auch, ich will euch, obwohl ihr alles wisst, erinnern. Und zählt uns jetzt 3 Warnungen aus dem Alten Testament auf, eben zur Erinnerung. Ich lese Vers 5b bis 7. Ich will euch erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte und so weiter. Ja, diese 3 Beispiele bringt er. So die Zahl 3, die nutzt der Judas echt gern. Er bringt immer wieder sogenannte Triaden, also so Dreieraufzählungen. Ja, zum Beispiel haben wir das schon in Vers 2 gesehen. Da sagt er, Barmherzigkeit, Friede und Liebe werde ich immer reichlicher zuteilen. Ja, diese 3 Dinge. Dann hier in unseren Versen zählt er auf das Volk Israel, die Engel und Sodom und Gomorra. Vers 8 sagt er über die Irrlehrer, ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch, also sie beflecken das Fleisch, die Herrschaften aber verachten sie zweitens und drittens Herrlichkeiten aber lästern sie. Oder noch eins, Vers 11, auch über die Irrlehrer. Diese sind den Weg Kains gegangen erstens, zweitens haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams hingegeben und drittens in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Und da gibt es noch einige, immer wieder solche Dreieraufzählungen, die er hier hat. Und auch unsere 3 Beispiele, die wollen letztlich das Gleiche aussagen, aber immer aus einer unterschiedlichen Perspektive und haben immer was über die Irrlehrer zu sagen, über ihr Schicksal und auch über das Schicksal von allen, die da auf diese Warnung nicht hören, sondern auf die Leute hören, die abtrünnig sind. Das erste Beispiel, Israel. Ich will euch erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Der Judas beginnt hier also mit dem Unglauben von Israel. Wenn wir uns das chronologisch anschauen, dann bringt er hier jetzt nicht eine chronologische Reihenfolge, weil zum Beispiel das mit Sodom und Gomorra war ja schon viel früher wie das mit Israel, dass sie Gott nicht glaubten. Der 2. Petrus Kapitel 2, wo auch diese Dinge aufgezählt werden, dort wird es chronologisch aufgezählt. Aber hier der Judas, ich denke, er macht es mit Absicht nicht chronologisch, weil er zeigen will, all diese Gerichte Gottes, all ihr dieses üble Schicksal, das die jetzt erleiden, beginnt mit Unglauben. Das erste Problem ist ja Unglauben. Ja, Gott hat sie vertilgt, weil sie nicht geglaubt haben. Dass der Judas das aussagen will, passt auf Leute, es beginnt mit Unglauben, dass man Gottes Wort nicht glaubt. Wenn wir so in die Geschichte Israels im Alten Testament hier schauen, da sehen wir viel, viel Unglauben. Aber ich denke, wir müssen nur in unser eigenes Leben schauen, dann sehen wir bestimmt genauso viel. Immer wieder Unglauben. Aber die Begebenheit, die der Judas hier meint, die wird so ganz besonders in 4. Mose 14 deutlich. Das dürft ihr auch mit mir aufschlagen. 4. Mose Kapitel 14. Gott hatte das Volk ja wunderbar befreit aus Ägypten mit vielen Wundern, hat sie durch das Meer geführt, hat ihnen dann in der Wüste immer zu essen gegeben. Ja, hat wirklich Wunder getan. In der Wüste Wasser gegeben, wo sie es nicht gefunden hätten. Aber jetzt waren sie so mittlerweile ein gutes Jahr, ein bisschen über ein Jahr waren sie in der Wüste unterwegs und kamen schon an dieses Land, das sie mal erben sollten. Und dann haben sie Kundschafter ausgeschickt, haben gesagt, schaut euch das Land an, das wir mal bekommen sollen und wie wir jetzt in dieses Land am besten reingehen, wo wir hingehen sollen, all diese Dinge, schaut es euch mal an. Und ob wir die Feinde da drin vertreiben können. Und dann kommen die Kundschafter zurück und machen dem Volk Angst. Außer Josua und Kaleb machen alle anderen 10, machen dem Volk Angst und führen das Volk letztlich dazu, dass sie Gott nicht glauben, dass sie im Unglauben sind, dass Gott, nachdem er ihnen so viel Gutes getan hat, sie jetzt noch in das Land reinbringen kann, glauben sie nicht und sie murren gegen Gott. Die zweifeln nicht nur an Gott, sondern sie murren gegen ihn und sind völlig verzweifelt und weinen dort alle in der Wüste. Und Gott, dem passt es natürlich gar nicht, weil er schon so viel Gutes für das Volk getan hat und jetzt murren sie und glauben ihm nicht und sagt dann in 4. Mose 14, Abvers 22, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, ja, also all die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, sie werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber Kaleb und Josua, die werden es sehen. Ja, aber die werden es alle nicht sehen, weil sie nicht geglaubt haben. Mit Unglauben kommt man in Gottes Gericht. Weil Gott, ja, es greift ihn in seiner Ehre an, wenn er so ein guter Gott ist und uns nicht und wir ihm aber nicht glauben. Und so war es auch bei den Irrlehrern. Die waren im Unglauben, aber sie haben sich trotzdem in Gottes Gemeinde aufgehalten. So kann man sich auch hier unter uns Christen in dieser Gemeinde aufhalten, eine Zeit lang. Kann man wirklich dabei sein und tun, wer man dazugehört. Aber Gott blendet man damit nicht. Das muss ich dann sagen. Gott, er weiß es, er kennt die Herzen. Er hat sie damals beim Volk Israel gekannt, hat sie hier im Judasbrief bei den Leuten gekannt. Gott kennt die Herzen und er weiß, wo Glaube da ist an Jesus Christus allein und wo nicht. Wer sich ganz an ihn hängt, allein ihm vertraut und wer nicht. Und er lässt sich da nicht täuschen. In Hebräer 3, ich noch kurz mit euch anschauen, wenn es mit ihr aufschlagt, Hebräer 3, Vers 17, spielt auch auf diese Begebenheit an, auf den Unglauben Israels. Hebräer 3, Vers 17 bis 19. Welchen aber zürnte er, also Gott, 40 Jahre lang? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Unglaube war das Problem hier beim Volk Israel, nicht irgendwelche Sünden. Die Sünden, die waren dann die Folge des Unglaubens. Aber das eigentliche Problem war, dass sie Gott nicht vertraut haben. Und jetzt in Kapitel 4, das geht ja nahtlos weiter, da wendet Gott das auf uns an. Kapitel 4, die ersten 3 Verse. Das sagt er wegen des Unglaubens. Fürchten wir uns nun, also nun wegen diesen Dingen, weil sie durch Unglauben nicht reingehen konnten, sagt er, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen ja noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. In Gottes Ruhe, in seinen Frieden, in Jesus Christus geht man nur durch Glauben. Und da sagt er, Leute, passt auf, dass nicht bei jemandem von euch Unglaube da ist. Weil wir wissen, was mit Israel passiert ist. Lass keinen Unglauben dazu. Gott ist vertrauenswürdig. Passt da auf. Der Judas, er benutzt dieses Beispiel und will uns daran warnen und erinnern. Passt auf, Leute, mit Unglauben beginnt es alles. Bei den falschen Lehrern, die da waren, bei diesen Abtrünnigen, da ging es schon um irgendeinen Glauben. Es ging auch um irgendeinen Jesus. Aber nicht um diesen Jesus allein und den Glauben allein an ihn, der uns rettet. Und deswegen ist die Aufforderung von Judas hier, bleib nicht im Unglauben, lass dich da gar nicht drauf ein, auf Zweifel. Gott ist vertrauenswürdig, er hat es uns immer wieder bewiesen. Das zweite Beispiel, das er bringt als Warnung, sind die Engel. Vers 6. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Also wir haben hier so ein Argument vom Höheren zum Niedrigeren. Ja, weil Engel, die haben momentan, solange wir noch hier auf der Erde sind, haben die eine höhere Herrlichkeit wie wir Menschen. Ja, auch wenn wir einen höheren Stand haben wie Engel, so haben sie trotzdem eine höhere Herrlichkeit, eine höhere Macht. Und wenn es schon bei ihnen in ihrer Hoheit so war, dass Gott sie dann gerichtet hat, wie viel mehr bei uns? Das ist hier eine sehr, sehr umstrittene Stelle. Ich habe mich echt eine Weile damit jetzt befasst. Sehr umstritten. Und ich will euch ganz kurz die Meinungen sagen, ich will euch meine Meinung sagen, aber es dann auch dabei belassen, weil einmal es ist nicht ganz eindeutig und zum anderen Mal für die Aussage von Judas macht es keinen Unterschied. Nämlich die Aussage ist, es gibt Engel, die haben ihren Herrschaftsbereich, den Gott ihnen zugeteilt hat, oder ihre Behausung heißt es auch, die haben sie verlassen, haben sich darin nicht selber bewahrt, in diesem Herrschaftsbereich. Und deswegen, weil sie diesen Bereich, den Gott ihnen zugeteilt hat, verlassen haben, hat Gott sie gerichtet. Und zwar hält er sie gefangen bis zum endgültigen Gericht. Das ist das Beispiel. Und die Aussage ist, so, liebe Leute, ist es auch bei denen, die falsche Dinge verkündigen oder die auf falsche Dinge hören, die gehen auch über ihren eigenen Bereich hinaus. Ja, die gehen auch über die Schrift hinaus, über das, was Gott uns sagt. Gehen sie hinaus, bringen eigene Dinge rein, gehorchen Gott nicht und deswegen werden auch sie Gericht erfahren, wie diese Engel. Also das ist die Hauptaussage. Von Judas her, nur dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir uns noch kurz diese umstrittene Stelle anschauen, das ist das Wichtige, egal wie man diese Stelle nachher versteht. Pass auf, dass du in deinem Bereich bleibst, denn Gott, er bringt sonst Gericht, wenn man über das hinausgeht, was er gesagt hat. Aber jetzt, was ist so dieses Spannende oder dieses Brisante an diesem Vers? Die ganze Frage ist, bezieht sich das, was wir hier lesen von Engeln, bezieht sich das auf 1. Mose 6? Und genauso dann im 2. Petrus, lasst uns das mal noch kurz lesen, 2. Petrus 2, so viele, viele Parallelen, weil der Judas hat, also der Petrus hat es wahrscheinlich schon vorher geschrieben und der Judas wusste das. Der Petrus schreibt, passt auf, es werden Irrlehrer kommen, und der Judas, einige Jahre später, sieht wohl, das, was der Petrus schreibt oder geschrieben hat, das ist jetzt wahr geworden. Die sind gekommen, deswegen, ich muss schnell die Gemeinde warnen. Leute, genau das ist passiert. Und da heißt es in 2. Petrus 2, Vers 4, wird uns genau das Gleiche beschrieben. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Also beziehen sich diese Begebenheit, die Petrus berichtet und aber auch Judas, bezieht sich das auf 1. Mose 6, das ist da diese Frage, die ja nicht ganz eindeutig ist in der Bibel. Lass uns mal kurz 1. Mose 6 lesen. Erste Mose 6, Vers 1 bis 4. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Hier heißt es, also die Menschen sich dann ausgebreitet haben, sind ja hier noch nicht so lange nach der Schöpfung, und Gott hat gesagt, breitet euch aus zu Adam und Eva. Wir wissen jetzt hier, dann eine gewisse Zeit vergangen, und Gott sagt jetzt, und hier heißt jetzt, dass die Söhne Gottes jetzt sich Frauen nahmen. Die Sache ist, die Söhne Gottes, dieser Begriff, der kommt wird in der Bibel nur für Engel benutzt sonst. Der kommt noch in Hiob vor, in Psalmen und in Daniel, wird darin immer für Engel benutzt. Das heißt, wenn jetzt auch hier in 1. Mose 6 mit diesem Begriff die Söhne Gottes Engel gemeint sind, dann würde das bedeuten, da sind Engel und die haben einen menschlichen Körper angenommen und haben sich dann Frauen genommen. Und damit hätten sie ganz klar einen Bereich überschritten, der ihnen nicht zusteht. Ja, hätten so eine okkulte Grenze überschritten, und deswegen würde Gott sie dann richten. Dann würde Judas das aussagen, weil er berichtet ja auch von Engeln, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben. Dann würde Judas oder 2. Petrus genau das meinen, dass Gott sie deswegen gerichtet hat, weil das nicht gut war, was sie gemacht haben. Wenn jetzt aber hier die Söhne Gottes, wenn es nicht Engel meint, sondern hier halt was anderes meint, sondern einfach nur ganz normale Männer, die jetzt halt Söhne Gottes genannt werden, weil Gott ja uns Menschen geschaffen hat, dann würde es einfach nur bedeuten, dass Männer Frauen genommen haben, und dann wäre das jetzt gar kein Problem, und der Judas und der 2. Petrus, die würden auf irgendwas anderes anspielen, vielleicht auf den Sündenfall der Engel, ja, wo ja dann der Satan auch abgefallen ist und dann angefangen hat, die Menschen zu verführen. Egal wie es meint, dann im Vers 4 heißt es ja, dass die Riesen auf der Erde waren. Wenn es hier heißt von Riesen, dann muss das nicht bedeuten, dass es Leute waren, die sind 5 Meter groß, sondern die waren vielleicht größer wie andere, aber vor allem waren es, wie es hier heißt, Helden, berühmte Männer. Ja, das Riesen muss nicht bedeuten, dass sie riesengroß waren, sondern die hatten großen Einfluss, und das waren berühmte Leute. Was es jetzt wirklich bedeutet, ob das hier Engel meint oder ob nicht, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht eindeutig sagen. Allerdings nachdem ich es hin und her beschäftigt habe, ich tendiere, aber wirklich nur ich tendiere dazu, dass es Engel meint. Und weil es hier aber in der Gemeinde auch schon anders gelehrt wurde, will ich auch gar nicht mehr dazu sagen, weil ein Thema zum Streiten ist das wirklich nicht. Die Aussage von Judas 6, die bleibt wirklich gleich. Das sind Engel, die sind nicht in dem geblieben, was Gott zu ihnen gesagt hat, in ihrem Stand, in ihrem Herrschaftsbereich. Und deswegen hat Gott sie gerichtet. Und deswegen ist die Aussage, überheb dich nicht. Das ist die Aussage vom Judas hier. Überheb dich nicht, sonst wird es dir gehen wie diesen Engeln. Weil bei den Irrlehrern, die hier und da in der Gemeinde waren, da war es genauso. Die haben ihren von Gott zugewiesenen Bereich nicht bewahrt. Und der Judas warnt die Gemeinde, wenn ihr das nicht tut, wird es bei euch genauso sein. Aber wisst ihr, was das Herrliche ist? Genau dieses Wort bewahrt. Dieses Wort, das kommt nämlich im Judasbrief 6-mal vor. Ja, wir haben hier nur einen Brief mit 25 Versen, eine gute Seite, und es kommt ganze 6-mal vor, fast am häufigsten. Nur noch Geliebte kommt öfters vor. Und es wird unter anderem gesagt, dass Gott seine Kinder bewahrt, sodass sie eben nicht ihren Herrschaftsbereich oder ihren Bereich, den Gott ihnen zugewiesen hat, übertreten. Gott, er bewahrt seine Kinder. Wir haben das schon gelesen in Vers 1, wo Judas den Berufenen schreibt, die in Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind. Kinder Gottes, die sind von Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt. Dass sie eben nicht über das hinausgehen, was Gott ihnen zugeteilt hat. Und dass sie nicht ins Gericht kommen. Dafür bewahrt Gott sie. Er hat einen Bund, der Vater hat einen Bund mit seinem Sohn geschlossen und hat gesagt, ich werde dir deine Kinder, deine Braut werde ich dir bewahren. Und das gibt einen tiefen Frieden, auch in diese Warnung vom Judas hinein. Das gibt einen tiefen Frieden. Denn nur weil Gott uns bewahrt, fallen wir nicht und werden auch nicht zum Gericht verwahrt. Nur weil Gott uns bewahrt. Ja, die Aufforderung von Judas ist, bewahre dich da. Oder in Vers 21 sagt er dann, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Bewahrt euch selber auch darin. Aber es gibt auch die Zusage, letztlich bin's doch ich, der euch bewahrt. Und gibt uns damit Frieden. Ja, wir sollen wirklich das in unserer Macht Stehende tun. Wir haben aber die Verantwortung. Aber Gott ist das bewirkt in uns. Das Wollen und das Vollbringen. Viele Engel, ja, die hier beschrieben werden, viele, die waren nicht so auserwählt, wie Gott seine Kinder auserwählt hat und sie bewahrt. Und deswegen haben sie nicht diese Bewahrung erlebt, die wir erleben dürfen. Und deswegen sind sie gefallen. Das Schlimme für sie ist, Gott, er bewahrt sie auch, beziehungsweise er verwahrt sie. Und zwar heißt hier, er verwahrt sie in ewigen Fesseln unter Finsternis. Auch darüber will ich nicht zu viel spekulieren, was jetzt diese ewigen Fesseln unter Finsternis meint, weil so viel sagt die Bibel darüber nicht aus. Aber doch, so ein paar Bibelstellen gibt es und aus dem Vergleich dieser Bibelstellen will ich euch ja, mein Verständnis davon sagen, was das hier meint. Wir wissen ja, wenn wir hier sterben, dann sind wir nicht weg. Ja, wir werden, ich sag mal, jeder Mensch, er existiert ewig. Also nicht schon ewig, aber von dem Beginn, wo Gott ihn geschaffen hat, existiert er ewig. Er lebt hier nur auf der Welt eine gewisse Zeit, aber danach geht's weiter und jeder existiert ewig. Die, die zu Jesus Christus gehört haben, vor dem Tod, die Von denen heißt in der Bibel, die kommen dann ins Paradies oder in den Schoß Abrahams, heißt es. Das sind Bilder, die zeigen uns, ja, sie sind schon bei Gott, aber sie sind trotzdem noch nicht im Endgültigen. Ja, die sind wirklich, die Gläubige, die sterben, die sind wirklich schon beim Herrn. Und trotzdem aber nicht im endgültigen Himmel, da werden sie dann erst mit uns sein. Allerdings Gottlose, die sterben, die werden auch in einem gewissen Teil aufbewahrt. Und zwar kommen sie ins Totenreich. Oder die Bibel nennt es den Hades. Und dort müssen sie jetzt schon leiden. Aber trotzdem, sie sind noch nicht in der Hölle, aber sie müssen trotzdem jetzt schon leiden. Ja, das sehen wir zum Beispiel bei dem reichen Mann in der Geschichte mit dem Lazarus, die Jesus erzählt. Aber sie sind trotzdem nicht endgültig in der Hölle, sondern warten, bis das Gericht Gottes kommt, oder müssen sie warten und werden dann von Gott gerichtet werden. Die Sache ist ja, Dämonen, die sterben ja nicht. Ja, also die haben ja keinen Körper, wir, also diese Engel hier, die gefallenen Engel, die sterben ja nicht. Aber auch für sie gibt es einen Aufbewahrungsort, sagt uns die Bibel. Und der, den wir hier lesen oder auch im 2. Petrus, diese Engel, die werden an einem Ort, so in einem Gefängnis aufbewahrt, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Ja, die sind unter ewigen Fesseln. Und im 2. Petrus heißt dieser Ort im Griechischen Tartaros. So wird uns der genannt. Dass sie dort aufbewahrt sind für das Gericht und da kommen die nicht mehr raus. Gott, die haben einmal, also, aber das sind nicht alle Engel, aber eine gewisse Anzahl von Engeln, die haben so gesündigt, dass Gott gesagt hat, ihr habt gar keine Handlungsmöglichkeit mehr, ihr werdet jetzt dort schon gerichtet, aber ihr werdet auf ewig dort sein, bis zum endgültigen Gericht. Aber dann gibt es auch noch einen anderen Bereich, wo sie aufbewahrt sind, und das nennt die Bibel den Abgrund. Und an dem Ort, da lässt Gott auch immer wieder Dämonen einsperren, aber die sind da nur zeitlich befristet. Und die haben da Angst davor, die Dämonen, dass sie dorthin müssen. Ja, wir lesen zum Beispiel, dass ein Dämon zu Jesus sagt, bitte schick mich nicht in den Abgrund, lass mich bitte hier irgendwo bleiben. Schick mich nicht in den Abgrund, die haben Angst davor, weil sie auch nicht dorthin wollen. Und trotzdem ist das ein Ort, wo sie auch mal wieder rauskommen können. Und das ist auch der Ort, an dem der Satan nach Offenbarung 20 diese 1000 Jahre eingesperrt ist, wo er auch wieder rauskommen darf. Und da sehen wir aber, dass Gott doch wirklich die Macht hat über alles. Er hat über uns Menschen die Macht, er hat über die unsichtbare Welt hat er die Macht, und er bewahrt seine Gemeinde und aber auch die gesündigt haben, die verwahrt er zum Gericht. Er hat wirklich die Macht über all diese Dinge. Deswegen darf man ihm danken, wenn er uns bewahrt, wirklich nicht über den Bereich hinauszugehen, den er für uns gesetzt hat. Und dürfen da wirklich, ja, das immer wieder anschauen und ihm dafür danken, dass es uns nicht so geht wie diesen Engeln, die hier beschrieben sind. Denn wenn er es nicht tun würde, würde es uns definitiv so gehen. Ein letztes Beispiel hatte Judas noch, und zwar Sodom und Gomorra. Ein drittes Beispiel der Warnung. Und zwar sagt er, Vers 7, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, hat er als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Gott, er wollte diese beiden Städte, Sodom und Gomorra, mit den umliegenden Städten, diesen Adma und Zeboim, die wollte er vernichten wegen dieser Sünde, die zum Himmel schrie. Ja, unter anderem wird uns hier Unzucht genannt, ja, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben. Je nachdem, wie man Vers 6 versteht, ob es auf 1. Mose 6 hindeutet oder nicht, ist es sie, sind dann die Engel oder das sie können die umliegenden Städte sein oder auch die Irrlehrer. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall war es die Unzucht, die wirklich zum Himmel schreien war. Das wird uns dann auch bei diesen beiden Engeln deutlich, ja, die den Lot retten wollen, als Gott dann diese Städte zerstören will, aber der Lot war ja da und sie wollen dann den Lot retten und der Lot nimmt sie auf und dann kommen ja schon die ganzen Männer von Sodom und Gomorra und sagen, bringt die beiden heraus, wir wollen sie erkennen. Ja, also das heißt, die wollten sexuellen Umgang mit denen haben und in dem Fall sogar homosexuellen Umgang. Das war wirklich Sünde, die zum Himmel schrie. Da kamen Fremde und dann wollten sie gleich so mit denen umgehen. Und der Judas schreibt das hier den Leuten, weil er sagt, hey, guck mal, bei diesen, die in die Gemeinden kommen und falsche Lehren bringen wollen, da ist es doch so, auch so. Ja, entweder sie tun halt sexuelle Sünden völlig bagatellisieren, dass es ja nicht so schlimm sei, oder sie leben selber darin, leben vielleicht auch in Homosexualität, was auch immer, aber sagt, Gott hasst diese Dinge. Schau doch mal nach Sodom, wie Gott diese Dinge hasst. Und deswegen hat er uns, also uns heute, denen damals bei Judas und aber auch eigentlich schon der ganzen Welt, seit 1. Mose 19, hat er ein Beispiel gegeben, mit Sodom und Gomorra gibt er ein Beispiel für Gottlosigkeit, was passieren wird, wenn man in diesen Sünden lebt, nämlich das ewige Feuer, heißt es hier. So wie auf Sodom und Gomorra Feuer fiel, so leiden nämlich auch Gottlose in der Ewigkeit in dem Feuersee. Keiner ist bisher dort. Ja, wir können es in Offenbarung 20 nachlesen mit diesem Feuersee. Bisher ist keiner dort, aber jeder, der wirklich auch in dieser Gottlosigkeit lebt, der wird dorthin kommen und warten bis zum Gericht, bis Gott dann jeden Gottlosen dorthin schickt. Deswegen die Aufforderung vom Judas, Finger weg von diesen Dingen. Die bringen nur ins Gericht. Finger weg von aller Gottlosigkeit. Was sagen uns diese Verse? Nochmal zusammengefasst. Wenn es hier irgendjemanden von uns gibt, der nicht zu Jesus Christus gehört durch den Glauben, für den sagt er hier, kehr um zu Jesus. Kehr um zu Jesus. Er allein kann retten von diesen Sünden, von dieser Gottlosigkeit. Kehr um und glaube an ihn, dass er das Gericht für dich schon erlitten hat am Kreuz. Glaube. Aber auch an alle, ja, gläubigen Geschwister hier hat uns diese Verse vor allem was zu sagen, und zwar die Warnung oder die Erinnerung. Weist alles ab, was nicht zu Jesus Christus führt. Alles, was nicht Jesus in sich trägt, weist ab und kämpft für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Kämpft dafür. Hebräer 3,12 sagt, seht zu, Brüder, dass nicht etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens habe. Seht dazu, dass kein Unglaube da ist, weil vom Unglaube gehen all diese Dinge aus. Da das hier sehr warnende Verse sind und man eigentlich ja so einen Brief, vor allem wenn es so ein kurzer ist, am Stück lesen sollte, will ich uns noch den letzten Vers oder den vorletzten vorlesen, um da nicht einseitig zu werden. Denn ja, Judas warnt uns hier. Aber an sich ist sein Brief aber wirklich ein herrlicher Brief, der uns auch Trost geben soll. So, ich will zum Schluss noch Vers 24 lesen, um da nicht einseitig zu enden. Judas 24 heißt es, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus,
unserem Herrn sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Er kann uns ohne Straucheln bewahren. Deswegen halte ich an ihn. Ihm sei das Lob. Amen.